Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
Mein heutiger Gast ist Stefan Lucker. Stefan ist Freelancer im UI-UX-Bereich und hat in dieser Folge erzählt, wie er von über 200.000 Euro Schulden zum erfolgreichen Freelancer und Unternehmer geworden ist. Außerdem haben wir uns über sein Side-Projekt Lance unterhalten. Das ist ein Newsletter für Freelancer und er erzählt, wie er das Ganze aufgebaut hat, was seine Motivation hinter dem Projekt ist. Und wir haben uns allgemein darüber unterhalten, warum Side-Projekte für Freelancer so eine gute Sache sind. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast. Stefan.
Moin, Yannick. Freut mich, hier zu sein.
Schön, dass du hier bist. Podcast Premiere für dich heute oder warst du schon mal zu Gast irgendwo?
Nee, ist tatsächlich Premiere. Ich war bisher noch nie eingeladen, hatte mich aber auch noch nie irgendwie bemüht oder so. Und ja, freue mich, hier zu sein. Hatte jetzt zur Vorbereitung ein paar Folgen gehört und habe direkt den Podcast abonniert. Gefällt mir sehr gut und ja, danke für die Einladung.
Cool. Das ist die Growth-Hacking-Strategie. Du lädst einfach viele Leute in den Podcast ein. Die müssen dann alle notgedrungen den Podcast abonnieren und so hast du dann ganz viele Abonnenten. Also, ne, falls jemand einen Podcast starten möchte, so wachst ihr dann auf die ersten 100 Abonnenten an oder so.
Ja, da musst du aber mehr Leute einladen mit mehr Followern als mich.
Ja. Es gibt da, ich glaube, das wurde mir auch recht zum Anfang mal geraten, habe ich aber so nicht, also, jetzt, ne, das ist ja sehr viel Kalkül hinter, wenn man jetzt sagt, ich lade mir jetzt gezielt Leute ein, die sehr viele Follower haben und sage denen dann, teil mal die Folge. Mhm. Ich glaube, das passiert automatisch mal, weil die Leute nimmst du natürlich auch mehr wahr, die dann auch viele Follower haben in den sozialen Medien und dann lädst du die dann irgendwann mal ein. Aber wenn ihr das jetzt sehr, sehr kalkuliert und marketingmäßig angehen wollt, ist das, glaube ich, eine gute Strategie.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, viele Podcaster machen das ja, einfach berühmte Leute einladen. Wahrscheinlich schreiben die 1.000 Leute an, einer meldet sich dann, ist direkt Jackpot.
Voll. Ja. Voll. Also es ist so, du musst dann sehr hartnäckig sein, glaube ich. Ja. Und die vor allen Dingen auch die Anschreiben nicht so unpersönlich machen. Ich kriege ja auch regelmäßig mal Mails von dann so Assistentinnen und Assistenten von Leuten, ja, okay, die dann irgendwie sagen, hier, ja, aber das sind dann jetzt keine, wo du sagen würdest, okay, die sind super bekannt und deswegen haben die jetzt jemand, wo die Person das für die macht, sondern es ist dann halt einfach so
Status.
Weiß nicht, ob das einfach. Ja. Status, genau, oder so. Und das finde ich tatsächlich immer ein bisschen unsympathisch. Gerade wenn man das jetzt von außen erkennbar nicht, also, ne, du weißt natürlich am Ende des Tages nicht, vielleicht ist es tatsächlich gerechtfertigt, aber ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn sich Leute dann so on behalf of melden, sondern dass sich die Person einfach direkt meldet und sagt, hey, ich habe Bock, mit dir zu sprechen und sowas, ist irgendwie cooler immer für, wenn man dann sich so meldet.
Ja, gerade für dein Format. Ich meine, ist ja relativ persönlich und sehr locker so. Und dann finde ich das auch irgendwie, sollte man auch auf der persönlichen Ebene das machen. Ja.
Stimmt. Ich glaube, das ist dann auch Mails, die dann an 100 andere Podcasts gleichzeitig noch rausgingen. Ne? Da weißt du dann auch, ist jetzt nicht so, dass diese Person das irgendwie schon hört, das Format oder so. Aber wollen wir nicht über Podcast-Tipps sprechen? Ich glaube, dafür gibt es auch die ein oder andere Folge in anderen Podcasts, wo ich mal so mein Podcast-Wissen der letzten 6 Jahre geteilt habe. Wir wollen heute vor allen Dingen über deinen Werdegang als Freelancer sprechen und dein, kann man das Side-Projekt nennen oder ist das in dem Fall, wird es dem nicht gerecht mit Lance?
Doch, ist auf jeden Fall nur ein Side-Projekt. Also ich investiere da vielleicht so 4 Stunden in der Woche insgesamt mit Content jeden Tag auf LinkedIn und Newsletter schreiben. Also ich habe versucht, so möglichst das zeitsparend aufzubauen und überlege mir halt auch Strategien, wie ich das halt immer also runterdampfe, so die Zeit, die ich dafür benutze. So.
Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Ist ja auch eine Sache, die ich Freelancern immer rate, dass man sich irgendwann, wenn man merkt, okay, das stabilisiert sich ja alles mit der Kundenakquise, ich muss mich da eigentlich nicht mehr so aktiv drum kümmern, ich habe auch nicht mehr so die Existenzängste, dass ich jetzt nächsten Monat nicht genug Auslastung habe und so, dass man sich dann Gedanken um so Dinge wie Side-Projekte macht, um dem Ganzen noch mehr den Druck rauszunehmen, weil man dadurch dann immer eine Art festes Einkommen generiert. Lass uns da gleich nochmal drüber quatschen. Ich würde zu Beginn jetzt erstmal mit dir drüber sprechen, wie du eigentlich Freelancer geworden bist. Was war da so der ausschlaggebende Punkt?
Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich fange tatsächlich mal ganz hinten an. Ich war so als Jugendlicher in der Schule super lost, hatte ganz schlechte Noten, habe dann auch mein Abi geschmissen und war ja also nur auf Party und hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ich Musik gemacht habe und das war so mein Ding und hat sich ziemlich lange so gezogen. Ich habe dann so alibimäßig ein bisschen studiert nebenbei.
Und wie viele heute, glaube ich, ne? Also Studiengänge werden ganz oft gar nicht aufgrund der Leidenschaft hinter angefangen, sondern einfach, weil man sagt, jo, gut.
Damit man den Eltern was erzählen kann.
Genau.
Genau. Ja, und ich hatte komischerweise immer so ein gewisses Händchen für Aktien und von der hatte ich auch immer genügend Geld. Und das hat sich auch so gehalten, aber irgendwie, ja, meine damalige Freundin meinte so zu mir, dass ich unbedingt jetzt doch mal was Anständiges machen muss und dass ich ja quasi aus diesem Trott so rauskommen muss. Und da kam ich auf die grandiose Idee, ein Restaurant zu eröffnen, ein Franchise.
Was man dann so macht, ne? Wenn man mit Aktien schon ein gutes Händchen bewiesen hat, dann ist das Restaurant natürlich next.
Das ist sehr naheliegend, ja. Und ja, war ein Franchise-Restaurant. Ich dachte, okay, wenn etwas funktioniert, dann halt Franchise, weil das halt irgendwie erprobt ist. Und ja.
Kennt man's? Oder ist das irgendwie Subway-Filiale oder was hast du gemacht?
Ja, genau. Und ja, ist natürlich nichts geworden. Also das war so tatsächlich zu der Zeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich erinnert man sich nicht dran, aber zu der Zeit ist so, sind so alle Subway-Filialen pleite gegangen.
Also war tatsächlich eine Subway-Filiale?
Ja.
So,
ja, cringe, geil. Cringe des Grauens. Egal. Jedenfalls, was rausgekommen ist, ich stand mit minus 200.000 Schulden da.
Ei.
Genau. Und Okay. Ich hatte keine Ausbildung, konnte nichts, hatte minus 200.000 Schulden und habe mir überlegt, was machst du jetzt? Bewirbst du dich irgendwo? Kein Mensch nimmt dich. Also du kriegst auf keinen Fall einen guten Job so. Und tatsächlich habe ich dann nochmal angefangen zu studieren. Und zwar habe ich etwas ausgesucht, was zukunftsträchtig ist. Und wo ich dachte, okay, das ist irgendwie ein guter Money-Making-Skill. Und da habe ich einen relativ neuen Studiengang gefunden, was ich auch Menschen empfehlen kann. Neue Studiengänge, wenn du da relativ früh reinkommst in irgendein neues Business, dann lohnt sich das meistens. Und das war Mensch-Technik-Interaktion. Heutzutage sagt man UI-UX-Design, ne?
Ach so, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das quasi das deutsch ausgesprochene Äquivalent dann zu diesem Studiengang ist.
Ja, vielleicht ist das jetzt nicht so hundertprozentig schnittgleich, aber.
Ja, so, aber doch, macht ja Sinn.
So ungefähr ging es halt darum. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich so gemerkt habe, okay, du hast halt Fähigkeiten so und das macht dir Spaß. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich eher Stärke in, also man sagt so Kreativität, ich finde das Wort nicht so passend, aber also kreativ bin. Und dass ich halt relativ einfach so komplexe Sachen runterbrechen kann. Also komplexe Problemstellungen halt in so einfache Userflows überführen kann. Und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Und das lief sehr gut. Und tatsächlich habe ich mich dann aus dem Studium selbstständig gemacht und habe ein Startup gegründet. Ich habe Leute kennengelernt, also das ist vielleicht auch ein guter Tipp, wenn du irgendwas gut kannst, versuch mal irgendwie auf irgendwelche Netzwerk-Events zu gehen oder irgendwelche Wettbewerbe zu machen oder Hackathons oder sowas, um halt einfach Leute kennenzulernen und dein Glückssurface quasi zu vergrößern, ne? Also dass du halt, dass irgendwas Gutes zu dir kommt.
Ja.
Und dann hatte ich halt Leute gefunden, die mit mir ein Startup gründen wollen. Das lief tatsächlich von Anfang an recht gut. Wir hatten Aldi Süd als Kunden, kurz danach Appetito, dann kam noch Mazda hinzu. Und das war so eine Gesundheitsplattform. Wir hatten so eine Content-Creator-Plattform quasi für Gesundheitstipps.
Okay.
Und wir haben den Content speziell halt auf die Mitarbeiter von den Firmen ausgerichtet. Und das hat natürlich irgendwie Sinn gemacht. Also klar, wenn du jetzt die ganze Zeit im Bürostuhl sitzt, das ist was anderes, als wenn du jetzt in irgendeiner Werkshalle bist und Lärm ausgesetzt bist, also der Content muss natürlich ein ganz anderer sein. Und das lief eigentlich auch ganz gut. Die Kunden haben das ganz gut angenommen, aber es kam nicht genügend bei rum.
Okay.
Und genau, weil wir halt sehr billig waren und unser, also das Preismodell hat so nicht funktioniert. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich meine, ich hatte 200.000 Minus auf dem Konto und wollte halt eigentlich, war halt mein Gedanke, das möglichst schnell abzubauen. Ich habe so gemerkt, dass das nicht funktioniert so.
Mhm.
Und
du brauchtest eine Idee, die dann schon so ein bisschen mehr abwirft, dann um erstmal schuldenfrei zu werden und dann natürlich vielleicht auch
genau.
Vermögen irgendwann mal aufzubauen. Ja, okay.
Genau, und in diesem Zeitraum haben wir aber mit Freelancern zusammengearbeitet und habe ich halt gemerkt, okay, die verdienen eigentlich ganz gut. Und eigentlich ist das ja auch etwas, was du gut kannst. Und genau, dann bin ich halt da raus, habe halt meine Anteile abgestoßen und bin dann Freelancer geworden und habe dann auch da gemerkt, okay, das ist doch nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich bin gut in irgendwas und die Leute laufen dir hinterher und du kriegst die Jobs.
Und so. Leider nicht, nee.
Nee, und da habe ich so gemerkt, okay, auf die Skills kommt es tatsächlich nicht nur allein an, sondern du musst halt auch dich verkaufen können, du musst in Gesprächen überzeugen können.
Ja.
Du musst überlegen, wer der Kunde ist und quasi dich selbst vermarkten, dich als Produkt quasi sehen. Und habe dann gemerkt, okay, da musst du jetzt Skills aufbauen. Und ja, habe dann mich dahin weiterentwickelt und versucht halt, sich selbst zu verkaufen als Skill, mich zu verbessern. Und das ist quasi wie so eine Treppe, kann man sich das vorstellen. Man als Angestellter arbeitet man quasi nur an seinen Skills, an den eigenen Skills. Wenn man dann Freelancer wird, geht man einen Schritt weiter und da kommen Skills hinzu, dass sie sich selbst verkaufen. Dann gibt es den nächsten Skill. Wenn man mehr Anfragen haben möchte, dann muss man sich auch vermarkten können. Dann kriegst du mehr Anfragen. Und wenn du mehr Anfragen kriegst, kannst du ja überlegen, okay, ich habe so viele Anfragen, die kann ich selber gar nicht abarbeiten. Dann wäre quasi der nächste Skill Leute trainieren, Leute einstellen, eine Agentur machen. Jetzt in meinem Fall würde das Sinn machen. Ne?
Ja.
Und dann könnte man natürlich überlegen, okay, jetzt habe ich Agentur, jetzt habe ich mehrere Leute, ich habe mehrere Skills aufgebaut. Jetzt könnte ich diese Skills zum Beispiel nehmen und anderen Leuten beibringen oder sowas. Und so kann man halt immer quasi einen Schritt weitergehen und sein Einkommen quasi hebeln und halt ja neue Skills aufbauen, die wertschaffend sind.
Ist für dich der Punkt, wo du sozusagen über dein eigenes Freelancing hinausgehst, also sprich Leute trainierst, einstellst, schon erreicht oder sagst du, da willst du noch hin?
Ich bin noch Freelancer und mir macht das auch Spaß und ich will das auch in diesem Projekt so lange wie möglich weiterhin machen, wo ich gerade bin.
Ja.
Ich habe jetzt ein kleines Team und ja, also der nächste Schritt wäre genau das quasi. Und das ist quasi auch, warum ich mit dem Newsletter angefangen habe. Wie du merkst, arbeite ich immer mit so Strategien. Und
du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie so 10-Jahres-Plan und so. Da musste ich gleich so, oh krass, ich war schon überfordert, als mich für meine Ausbildung im Bewerbungsgespräch jemand fragte, wie es in 5 Jahren aussieht. Und da habe ich nur so gedacht, also natürlich gibst du dann so eine Antwort, ne, von wegen, ja, hoffentlich dann im Unternehmen und dann erfolgreich. Aber am Ende des Tages, ehrlicherweise, habe ich mir dann selber so gedacht, naja, mal sehen.
Ja, ich glaube, die Leute fragen das, um zu verstehen, ob du halt Führungsqualitäten übernehmen möchtest oder halt nicht.
Ja, oder ob du dann auch da bleiben willst. Ne? Ich meine, wenn du jetzt sagst, mein 5-Jahres-Plan sieht so aus, dass ich mich hier in 6 Monaten wieder verdünnisiere sozusagen und dann irgendwie ein Startup im Food-Bereich gründe oder so, dann überlegt sich das Unternehmen vielleicht, ob sie dich einstellen und das viele Geld ins Training und Eingliederung in die Firma investieren.
Ich will nur eure Ideen klauen und mich dann selbstständig machen.
Ich will eigentlich genau in den Bereich, in dem ihr seid. Wäre mal eine ehrliche, schöne Antwort. Wäre mal erfrischend, glaube ich, auch für die Personaler und die Leute in den Gesprächen, aber ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort an dieser Stelle.
Ach ja, genau, also wie man seinen Wert erhöhen kann, da war ich gerade stehen geblieben. Und
ja, genau.
Der Wert ist quasi eine Formel. Also man hat den Wert auf der einen Seite und dann die Gleichung. Wert ist quasi Nutzen mal Leute mal Knappheit. Also wie knapp ist dein Skill? Also wie wenige Leute können dein Skill? Wie viel Nutzen bietet dein Skill und wie viele Leute erreichst du mit deinem Skill? Und wenn das alles auf sehr hohem Niveau ist, erwirtschaftest du viel. Ich kann mal ein Beispiel geben. Eine Krankenschwester, da ist nicht besonders knapp. Es gibt relativ viele Krankenschwestern, die erreicht nicht viele Leute. Aber die hat natürlich einen extrem hohen Nutzen für die Gesellschaft. Aber dadurch, dass sie wenig Leute erreicht und nicht knapp ist, oder ihr Skill nicht knapp ist, verdient sie nicht so viel.
Ist sie, ich hätte jetzt gerade so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, Krankenschwestern, Krankenpfleger und so, das ist recht knapp, oder? Da hätte ich jetzt meinen.
Also mit Sicherheit gibt es da auch jetzt Knappheit, aber es ist nicht so, dass, ich weiß nicht, wie viele Krankenschwestern im Krankenhaus arbeiten, also das wird jetzt nicht so knapp sein, wie zum Beispiel ein Gehirnchirurg, weißt du?
Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, auf jeden Fall.
Genau, und weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel Influencer anguckt, dann fragen die Leute, warum verdient ein Influencer so viel? Ja, weil er erstmal super viele Leute anspricht. Wenn sein Skill einzigartig ist, dann hat er auch einen hohen Nutzen und vielleicht sogar, wenn er viel Wert vermittelt, ist das Ganze auch noch, also ist es knapp, es erreicht viele Leute und der Nutzen ist sehr hoch. Deswegen verdient er recht viel. Und bei mir ist es so, dass ich, wahrscheinlich gibt es nicht so viele UX-UI-Designer. Das heißt, Knappheit ist zwar da und der Nutzen ist relativ hoch, aber ich erreiche sehr wenig Leute. So, also muss mein Ziel sein, viele Leute zu erreichen. Und das geht.
Deswegen ist das ganze Thema Positionierung und so an einem, mit der Dienstleistung an einem Punkt anzusetzen, wo man beim Kunden den meisten Mehrwert stiftet, ja auch so wichtig, ne, dass du diese, du kannst ja diese Werte auch künstlich hochkriegen, indem du eben dich noch innerhalb deiner Leistung in einem Bereich positionierst, wo es nicht so viele andere gibt.
Exakt. Exakt. Und genau, das war halt der nächste Schritt, war dann für mich zu überlegen, okay, wie kann ich mehr Leute erreichen? Und da ich jetzt nicht direkt irgendwie losgehen wollte und eine Agentur gründen wollte oder sowas, weil ich halt auf dem Projekt bleiben möchte und ich da super zufrieden bin und halt auch 8 Stunden am Tag arbeite, habe ich überlegt, halt ein Newsletter zu machen, um halt den Freelancer-Kollegen Mehrwert zu bieten, also alle meine Erfahrungen quasi und Strategien packe ich halt da rein. Das heißt, der erscheint einmal in der Woche am Freitag und hat immer eine Strategie, und die ich dann den Leuten mitgebe. Jetzt in der letzten Woche war es zum Beispiel, wie man ein value-basiertes Angebot aufsetzt. Der kam auch sehr gut an. Und soll ich die Strategie mal erzählen?
Ja, klar, gerne. Value-based Pricing ist auch so ein Thema, was hier im Podcast schon immer mal wieder Thema war. Insofern sehr, sehr gern.
Genau, was ich da genommen habe, ist diese Value Equation von Alex Hormozi. Die ist relativ bekannt, aber ich finde die einfach optimal. Also man überlegt, welche Dream Outcome der Kunde hat.
Dann vom Projekt jetzt?
Genau. Also wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Das gilt für alle Bereiche eigentlich. Also was möchte der Kunde eigentlich für ein Ergebnis haben?
Ja.
Dann überlegt man, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das erreicht. Dann ein Faktor ist die Zeitverzögerung, also wie schnell kann er das erreichen und was muss er selbst aufwenden und was muss er für Opfer bringen, um das Ganze zu erreichen.
Okay.
Das heißt, wir hatten im Vorgespräch kurz über diese Apple AirPods gesprochen. Der Vorteil von denen ist halt, Time Delay ist halt gleich null. Du packst die ins Ohr und die funktionieren einfach. Ja, du musst nicht noch ein Kabel einstöpseln oder die irgendwie per Bluetooth anschließen oder sowas. Und dadurch erhöht man halt den Wert. Oder
Leider muss man die Dinger ständig aufladen. Aber
ja, das ist was anderes. Amazon ist auch so ein schönes Beispiel. Die Zeitverzögerung ist halt voll wenig und der Kunde kann halt mit einem Klick halt was kaufen. Oder Netflix, du machst halt einfach an und hast halt kaum Zeitverzögerungen und den Effort, den man erbringen muss als Kunde, ist halt auch gleich null, ne?
Außer du sitzt nicht im selben Haushalt und willst den Account von einem Kollegen nutzen, aber das ist eine andere Geschichte.
Wer macht denn sowas?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ich glaube, so, wo das ein bisschen klarer wird, ist, sind so Fitnessstudios, ne? Warum gibt es überhaupt Fitnessstudios? Oder
ja.
Also die Zeitverzögerung ist halt extrem hoch, bis man da fit wird. Der Effort und Sacrifice, die der Kunde aufbringen muss, ist halt extrem hoch. Du musst da ständig hinrennen. So. Und deswegen gibt es die auch relativ günstig. Wenn du jetzt einen Personal Trainer holst, dann wird die Zeitverzögerung wahrscheinlich ein bisschen weniger und man hat auch eine Wahrscheinlichkeit, also man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Deswegen bezahlt man den, das ist Mehrwert. Und wenn man sich dann unter das Messer legt, also Fettabsaugung macht, dann ist natürlich wesentlich mehr wert, weil halt der Time-Delay weg ist. Der Effort ist relativ gering. Und
Risk gibt's auch noch, ne?
Ja.
Hast du auch gesagt, glaube ich. Das ist, kannst du ja auch anführen, ne? Ich meine, die Abkürzung wäre dann irgendwie Steroid-Use oder sowas. aber da gibt's dann wieder den entsprechenden Risk-Faktor, der damit reinspielt.
Ja, gut. Das ist natürlich auch, glaube ich, nicht zwingend immer legal. Ja.
Ja.
Ja. Aber ich glaube,
wahrscheinlich.
Aber ja, aber ich glaube, der Kern ist klar.
Ja.
Genau. Und ja, über solche Sachen schreibe ich halt in meinem Newsletter immer jeden Freitag eine Strategie.
Du machst das dann auch recht erfrischend, ne? Also es ist jetzt nicht so trockenes Business Content, ne? Also es ist ja, weil, wenn du so Business Content liest, in der Regel alles in der ähnlichen Art und Weise gemacht, geschrieben und so, was auch völlig fein ist, die Leute haben sich auch dran gewöhnt und so. Du machst das schon so ein bisschen, wie beschreibt man das am besten?
Ich versuche schon ein paar Lacher reinzubringen.
Umgangssprachlicher, würde ich sagen.
Ja, also conversational auf jeden Fall, ja. Also,
ja.
Genau.
Und ja. Was ich cool finde. Also es ist echt angenehmer, finde ich, zu lesen und vor allen Dingen, Newsletter ist ja auch ein Medium, was nicht so den einfachsten Stand hat, nachdem Marketer das bis zu Tode kaputt gemacht haben. Also es ist ja inzwischen, wie viele Newsletter öffnest du noch, ne? Da muss es schon wirklich ein guter Newsletter sein. Zumindest ist das so jetzt von mir ausgehend mal. Ich bin dann, wenn ich, sowas kriegt man dann recht viel rein, weil man da irgendwo mal vergessen hat, Opt-out zu setzen oder so.
Ja.
Ne? Und dann muss das schon was sein, mit dem man auch vielleicht eine positive Emotion verbindet und sagt, okay, wann immer ich den gelesen habe, habe ich danach irgendwie mich schlauer rausgegangen oder es hat mir einen Mehrwert gegeben.
Genau, ja, ich versuche den Leuten am Freitagmorgen irgendwie ein bisschen gute Laune zu machen, die freuen sich dann aufs Wochenende und ja, ich finde es auch halt viel, viel angenehmer zu lesen. So, ich habe so den Newsletter Milk Road so als Vorlage genommen.
Den kenne ich gar nicht.
Es ist so ein Krypto-Newsletter, ist ziemlich groß in den USA.
Da bin ich gar nicht bewandert. Ich habe in Dogecoin investiert. Ich meine, das ist, glaube ich, was das sagt dann alles über mein Krypto-Knowledge.
Boah, meine Krypto-Geschichte ist auch so lang.
Na, wenn du sagst, du hast ein Händchen für Aktien gehabt, dann wäre es ja naheliegend, dass das vielleicht sich auch auf Kryptos ausgeweitet hat. Aber
tatsächlich hatte ich ohne Witz Bitcoin auf dem Schirm, als es noch im Cent-Bereich war.
Ah ja, das hatte ich aber auch tatsächlich. Also aber nur, weil mir ein Kollege davon erzählt hat und ich nur so, hättest du mal zugehört, Janik.
Ja, und also das Problem für mich war, weil dass ich nicht programmieren konnte. Da gab es halt so keine Systeme, wo man die kaufen kann. Ne? Man musste das halt irgendwie.
Ach so, ja, das kann sein.
Also es gab keine Börsen oder sowas, sondern du musstest da halt irgendwie programmieren so ein bisschen. Und das war für mich schon, da war für mich leider die Hürde schon zu hoch. Das war natürlich auch sehr dumm. Aber ja, also ich habe sehr viele Erfahrung, oder was heißt Erfahrung, sehr viele Erlebnisse mit Krypto, sage ich mal so. Ja, das nächste war dann, dass ich, glaube ich, gekauft hatte. Da gab es dann die ersten Börsen, wo es so bei 200 Euro war.
Und auch schon gedacht hast, oh, ist das teuer jetzt, ey. Da hätte ich mal früher angefangen. Und dann
genau.
Und guckt man heute auf den Preis.
Und das war natürlich für tatsächlich in dem Fall noch irgendwie so ein Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Mafia-Ding, wo die irgendwie Geld gewaschen haben. Und ich hatte mir dann 10 Bitcoins gekauft und die wurden natürlich direkt konfisziert und waren dann auch weg.
Oh nein.
Ja, also ich habe da echt immer irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Aber trotzdem glaube ich an Krypto und investiere da auch, mache so Dollar-Cost-Averaging jetzt und mache da keine Experimente mehr. So.
Ja, Dogecoin ist vielleicht, ne, für Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, nicht so das beste Invest.
Nee.
Wobei ich da auch mit Plus rausgegangen bin, aber das lag auch einfach nur daran, dass das bis zum Tode von gewissen Milliardären auf Twitter oder jetzt X gehypt wurde, das Ding. Ich glaube, mit jedem anderen Shitcoin wäre das nicht so gut gewesen.
Ja, das hat natürlich immer diesen Elon Musk-Faktor, ne? Und dann
Ja, richtig.
weiß man natürlich nicht, was er jetzt da mit diesem X vorhat. Ich glaube, die wollen auf jeden Fall irgendwas Richtung Krypto machen. Aber ob das jetzt mit Dogecoin ist oder keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht.
Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, da gibt es diesen Newsletter zum Beispiel oder auch tolle Podcasts. Ich würde sagen, wir gehen nochmal wieder zurück zum Thema Newsletter, beziehungsweise deine Ambitionen mit dem Projekt. Also ist es für dich so ein, du willst das sicherlich mal monetarisieren irgendwann oder ist das so gar nicht
Also,
der angestrebte Fall?
ich nehme mir jedes Jahr Skills vorzulernen. Letzten Jahr war es Sales. In diesem Jahr ist es Copywriting. Und was ich mache, ich stürze mich einfach rein. So, ist mir auch egal, ob ich mich dann am Anfang lächerlich mache oder irgendwie das nicht gut ankommt. Das spielt für mich eigentlich keine Rolle, sondern ich versuche einfach zu lernen. Ne? Ich bin dann ja gezwungen zu lernen, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe. Und mich zu verbessern. Und das ist auf jeden Fall so einer mit der Hauptantriebe. Und zweiter Antrieb ist, dass ich halt einfach verstehen möchte, was die Probleme der Zielgruppe sind. Und je mehr du halt in der Audience unterwegs bist und je mehr du Kontakt hast, desto besser verstehst du ja quasi, was die Needs da sind. Und genau, das ist dann eine Überlegung, wenn sich da irgendwas Sinnvolles ergibt, dann noch so ein Side-Business daraus zu machen. Aber ich mache mir da keinen Stress. Mir macht das gerade super viel Spaß. Ich lerne jeden Tag dazu.
Das ist toll.
Ja.
Also vor allem nicht mit dieser Ambition ranzugehen, ist schon auch, finde ich, schön. An sich ist es ja also eine tolle Strategie auch zu sagen, ich überlege mir, mein Freelancing ist gefällt mir zwar, aber ich will da vielleicht auch mal so ein bisschen diesen Druck rausnehmen und ich finde immer also für mich ist immer so dieses Zitat, Freelancing macht dann Spaß, wenn du nicht mehr darauf angewiesen wirst, ne? Also weil
Ja.
dann kannst du dir Kunden aussuchen, Projekte aussuchen, dann ist es egal und dann wirst du da auch nicht in der Verhandlung sitzen und jetzt um jeden Euro feilschen mit dem Kunden. Wenn der Preis nicht akzeptiert wird, dann ist das Projekt halt nichts für dich so. Weil du einfach ein generelles, also schön ist, wenn du eine Grundsicherung durch ein Side-Projekt oder so hast. Das ist natürlich nicht so einfach, ne? Also da muss man schon, das dauert auch unter Umständen, aber man hat ja vielleicht auch, wir haben als Freelancer ja auch nicht vielleicht immer komplett hundertprozentige Auslastung, also in den seltensten Fällen haben wir das, weil Projekte einfach so nicht kalkulierbar sind. Und diese Leerlaufzeiten, die wir dann oft haben, die lassen sich natürlich einerseits mit administrativer Arbeit füllen, ne? Du kannst dann irgendwie Buchhaltung machen oder dich weiterbilden oder was auch immer, aber andererseits, und das finde ich immer ganz schön, du kannst es natürlich auch in so ein Side-Projekt investieren und für den einen ist es ein Newsletter, der andere schreibt einen Blog, der nächste einen Podcast und dann gibt es vielleicht noch ein Icon-Business oder sowas, wo man als Designer seine Icons verkauft oder so.
Ja.
Hauptsache irgendwas, was sich vielleicht mal monetarisieren lässt. Also ich finde schon ganz gut, wenn man diese Option hat irgendwann, weil sich ja so Spaß und Monetarisierung nicht ausschließen müssen. So Podcasts zum Beispiel mache ich auch nicht, um hier hin und wieder mal eine Pre-Roll-Ad zu verkaufen oder ich sag mal jetzt darüber dann, dass Goodlands darüber jetzt Aufmerksamkeit erfährt, sondern das ist für mich inzwischen auch einfach eine Sache, wo ich sage, Netzwerk und interessante Gespräche hier im Format, ne?
Genau, man lernt viel, du positionierst
Ja.
dich. Und tatsächlich ist es auch gut für den Kopf, das ist gut gegen Stressabbau. Ich hatte mich heute Morgen mit meiner Frau darüber unterhalten. was eigentlich Stress ist. Und das ist, ich hab versucht, das mal so runterzubrechen. Eigentlich ist das, wenn du zeitlich gezwungen bist, eine Aufgabe zu erledigen und du von externen Kräften, also du wirst von extern gezwungen, irgendwas zeitlich zu erreichen. Und wenn du dem halt besonders viel Gewicht gibst, dann löst das extremen Stress bei dir aus. Wenn du aber noch was anderes hast, was eigentlich, wo du gerade mehr Gewicht drauflegst, was für dich wichtiger ist, kommt dir die andere Aufgabe gar nicht so stressig vor.
Ja, ja. Wann immer was nicht intrinsisch motiviert ist, ist es, finde ich, auch eine ganz andere, ist ein ganz anderer Verschleiß, was die Nerven angeht, mit der Ausführung verbunden. Ne? Also ja. Ich habe mich neulich auch mit einem Freelancer darüber unterhalten, der sagte, die Belastung, die du als Selbstständiger plötzlich erfährst, die ist sehr viel größer als Angestellter in der Regel. Ne? Man kann ja, es gibt immer Ausnahmen und so, aber jetzt in der Regel wirst du nicht plötzlich weniger arbeiten oder weniger stressige Sachen machen. Nur deine Stresstoleranz wird eine ganz andere, wenn du Sachen machst, die du hinter denen du selber stehst.
Ja. Mittlerweile macht mir das so viel Spaß, dass das ist jetzt meine Freizeit, die ich dafür den Newsletter opfer. Ja. Ich habe tatsächlich auch keine Hobbys mehr. Also keine Ahnung, ich gehe.
Geht das vielleicht auch nicht so gut, aber.
Nein, das ist mein Hobby quasi.
Ja, okay, wenn du das so genau.
Na, so sehe ich das.
Das ist
so.
Dann wichtig, ne?
Genau.
Ja, ja.
Also klar, ich lese und Sport und sowas mache ich auch, aber ich gehe jetzt nicht, keine Ahnung, fischen und weiß nicht, Tennis spielen oder so. Ich sehe das tatsächlich als mein Hobby und mir macht das Spaß. So, ich freue mich darauf, dann nach der Arbeit daran zu sitzen und mir was zu überlegen und ja, kreativ macht Spaß.
Ja, es ist eine sehr große Green Flag für ein Side-Projekt, wenn du das auch so machen würdest, ne? Also wenn das jetzt keine Marketingfunktion für irgendwas für dich hat oder das ist dir einfach nur, dass du sagst, ich habe da Bock drauf. Also so geht's mir gerade auch. Ich habe Anfang des Jahres auch ein Side-Projekt wieder gestartet, weil ich gesagt habe, oh, ich mache so viel im B2B-Bereich, aber kann so vieles marketingtechnisch immer nicht ausprobieren. Also B2B ist natürlich sehr beschränkt, was das angeht. Klar, es gibt da auch Vorreiter, die da auf TikTok und so Sachen machen im B2B-Bereich, aber das fühlt sich für mich nicht so richtig organisch an teilweise. Habe Anfang des Jahres ein Escape-Room-Startup online gegründet. Das ist mal was ganz anderes. Ja. Und es ist halt, merke, wie ich da auch wirklich, wie du sagst, ne, dass man auch seine Freizeit viel investiert, dass man wirklich Bock drauf hat. Und es entfacht auch manchmal einfach wieder so diesen Unternehmergeist ganz neu, wenn man mal wieder was Neues anfasst.
Ja, das löst so ein inneres Feuer aus. Ich genieße das auch sehr. Ja.
Und wie geht's denn da weiter bei dir jetzt? Also hast du, du schreibst jetzt erstmal Ausgaben. Du machst das schon sehr, sehr smart, glaube ich, dass du dir Content ja auch als Partner, also du holst ja Content-Partner rein sozusagen, ne? So haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast mir ja geschrieben.
Ich hatte ein paar Partner reingeholt. Das ist quasi dein, das ist unser ähnlicher Move, wie wir am Anfang drüber gesprochen haben, dass du halt Leute einlädst, die halt so einen Gastbeitrag quasi veröffentlichen können. Wie du gesagt hast, also das gibt mir halt irgendwie einen Social Proof und ja, man wird halt einfach bekannter automatisch, ne?
Ja. Ja. Können sich denn Hörerinnen und Hörer bei dir auch melden, wenn sie sagen, oh, ich habe ein Thema, das ist für mich gerade spannend und das könnte ich eigentlich mal innerhalb, also manchmal melden die sich ja bei mir dann auch und sagen, hier, Podcast-Folge, hast du Lust, mal darüber zu quatschen? Das auch immer sehr gerne, aber wie ist es so im Newsletter, bist du da wahrscheinlich offen für, ne, wenn sich Leute mit Gastbeiträgen melden wollen?
Ja, ich freue mich da immer drüber. Am Anfang hatte ich halt eher Firmen drin, Freelancer-Map, freelance.de und so weiter. Ja. Und jetzt hatte ich auch die ersten Selbstständigen, die eine Psychologin letztens oder eine Texterin. Genau. Ja, das kommt wahrscheinlich sogar teilweise besser an, weil die dann doch noch näher an den Lesern sind, als jetzt eine größere Firma vielleicht, die sich mehr oder weniger nur selbst promotet.
Das finde ich auch mal so diesen, dass man, also gerade wenn du jetzt sagst, Newsletter so von Freelancern für Freelancer, ist natürlich cool, wenn Freelancer da auch viel zu Wort kommen und dann aus ihren eigenen Erfahrungen oder sowas kleine Beiträge schreiben, vielleicht Anekdote der Woche oder sowas aus irgendeinem Projekt. Ich glaube, das kann man sehr schön über auch so Community, Slack oder was auch immer filtern, dass man da so Dinge, die jetzt vielleicht als auf den ersten Blick kein Content sind, also ne, keine Ahnung, da berichtet jemand von seinem Horrorkunden oder sowas der Woche, dass man daraus dann so kleine Screenshots nimmt und das dann, ich glaube, sowas passt da auch cool rein in dein Format.
Auf jeden Fall. Ja, und das ist ein guter...
Natürlich mit Einverständnis dann, nicht, dass da irgendjemand einen Kunden liegt oder so.
Ach so, nee, das sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist eh ein guter Tipp, dass man sich solche Ereignisse immer so notiert, damit man sowas auch nicht vergisst.
Ja. Newsletter heißt Lance, ne? Lance News oder Lance einfach?
Mittlerweile nur noch Lance. Also am Anfang hatte ich so ein News-Format angedacht. Aber ich meine, das war eher irgendetwas, was mich persönlich interessiert hat. Ich hatte einfach die News aufgeschrieben, die ich persönlich immer lese. Aber ich hatte dann mit Leuten darüber gesprochen und die meinten, das ist erstens nicht persönlich. Also wie soll sich der Leser damit identifizieren? Und das war für mich total einleuchtend. Und die meinten, du kannst doch eigentlich viel mehr Mehrwert geben, wenn du über das schreibst, wie du eigentlich an Dinge rangehst. Ja. Genau. Und ja, deswegen nur noch Lance. Genau, die Internetadresse ist joinlance.de. Und dann wird man direkt auf die Seite weitergeleitet. Ja.
Cool. Ich pack das in die Shownotes, ne, für die Hörer, die sich dafür interessieren. Liest das auch, finde es cool, was du machst. Vielleicht kannst du noch mal sagen, ich habe zum Ende einer Folge immer noch eine Frage, die jeder Gast gestellt bekommt, egal worüber wir hier reden. Und zwar frage ich dich nach deinem ultimativen Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf einen einzigen Tipp beschränken müsstest. So die ultimative Ausgabe quasi von Lance, jetzt aber nur in einem einzigen Tipp gegipfelt.
Ja, das ist natürlich schwierig, aber ich denke, das ist dieser 10-Jahres-Plan, von dem ich gesprochen habe. Also, dass man schon überlegt, wo man tatsächlich in 10 Jahren sein möchte. Irgendwas, was motivierend ist für dich, wo du etwas, was du leicht visualisieren kannst. Für mich war es zum Beispiel in Italien leben, in irgendeinem älteren Gebäude, irgendeinem Bauernhaus oder sowas mit Pool und wo ich dann irgendwie morgens schwimmen gehen kann, meinen Kaffee dann auf der Terrasse genießen kann. Das hat mir geholfen, so irgendwie das gut zu visualisieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Mittlerweile lebe ich auch in Italien. Das ist nicht in so einem Haus, aber ich wollte halt testen, ob das nur so ein romantischer Gedanke ist oder ob es mir tatsächlich da gut gefällt.
Ja.
Und genau, das ist so der erste Schritt, also ich einen 10-Jahres-Plan machen und dann würde ich den halt reverse engineeren, wie ich quasi dahin komme. Also das sind diese Schritte, die ich genannt hatte, ne? Dass man halt Sales versteht, dass man Marketing versteht, dass man, wenn man dann ja weiterkommt, dass man halt Leute oder ein Team aufbaut und so weiter. Und dann kann man es halt reverse engineeren, ne? Dann kann man sich überlegen, okay, wie komme ich denn dahin? Und was macht mir Spaß? Was motiviert mich? Also was ist da eigentlich meine Vision im Hintergrund? Und dann kann man auch viel erreichen. Ich meine, dieser Quote da von, ich glaube, Bill Gates war es, der gesagt hat, die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen und unterschätzen, was sie in 10 Jahren erreichen. Ich glaube, der trifft es genau. Und ja, und dann halt immer an den Skills, an den benötigten Skills für die nächste Stufe arbeiten. Also nicht nur sich weiterbilden in seinem Bereich, das machen oft Developer, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Dass die immer so Trends hinterherjagen. Das würde ich gar nicht machen, sondern das ist auch, glaube ich, um sich vorzustellen, nicht unbedingt hundertprozentig wichtig für Projekt oder für Leute, die Freelancer einstellen, sondern die überlegen ja auch, okay, ich muss jetzt mit dem ein halbes, ein Jahr zusammenarbeiten. Was ist das für ein Mensch? Ne? Ja. Das ist eigentlich viel wichtiger, wie man darüber kommt, weil die Skills sollten eigentlich da sein. Das sollte ja klar sein, dass man die hat. Deswegen würde ich ja halt versuchen, da irgendwie mich weiterzubilden, wie ich halt ja diese Schritte immer erreichen kann.
Also langfristiger Denken ist dann so der Kern des Tipps, ne? Dass man sich nicht mehr so immer nur von Monat zu Monat sozusagen bewegt in seiner Planung, was viele ja machen. Du kannst ja auch beides machen, ne? Du kannst ja immer so kurzfristige Planung, immer in so möglichst kleinen Intervallen dann schauen, das ist ja auch wichtig, aber für so die großen Ziele dann immer so eine Art langfristigeren Plan, den man dann auch jeweils wieder checken kann, wie man da gerade auf dem Weg hin steht und ob das überhaupt noch, ist ja, finde ich, beim Freelancing generell, ne? Wenn du Freelancer wirst, hast du ja verschiedene Gründe dafür. Die einen werden Freelancer, weil sie sich finanziell anders aufstellen wollen, die wollen vielleicht mehr Geld verdienen und können das in ihrem Angestelltenjob nicht. Würde ich jetzt als den am wenigsten zu empfehlenden Grund nennen, um Freelancer zu werden. Dann gibt es Leute, die wollen mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen oder wollen flexibler sein in ihrer Alltagsgestaltung, ihren Hobbys mehr nachgehen können, reisen oder so. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich diese Gründe dann immer wieder abklopft auf, bin ich eigentlich noch, also erfüllt das Freelancing diesen Grund gerade für mich noch, weil sich ja vieles ändern kann, auch gerade wenn man langfristig dann schon oder schon länger Freelancer ist und dann plötzlich merkt man, okay, Moment mal, ich arbeite hier nur für Kunden, für die ich gar nicht arbeiten möchte, aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass die mich gut absichern. Irgendwie ist das gar nicht mehr der Grund, für den ich mal angetreten bin.
Total richtig. Monetär kann kein Ziel sein, weil was ist, wenn du das Ziel erreicht hast? Also klar, am Anfang war es für mich
immer mehr, ne?
Stark, genau, war es natürlich stark monetär getrieben, um halt Schulden abzubauen. Aber danach, wenn man das geschafft hat, okay, was kommt dann? Was motiviert einen dann weiter? Und das ist meistens sowas wie Freiheit, ne? Oder mehr Zeit verbringen oder also mit seinen Liebsten oder sowas. Und das ist auch wichtig, dass einem das klar ist, warum man das eigentlich möchte. Oder manchmal, wenn man das nicht schafft, reicht es auch zu überlegen, was stört mich eigentlich gerade? Ja, dass man das so andersrum überlegt, was stört mich gerade an meinem Job? Das ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht in der Lage ist, jetzt sofort was zu erreichen. Auch muss das nicht hundertprozentig, das muss nicht hundertprozentig Sinn machen, ne? Das muss nur die Richtung vorgeben, in die man geht. Und ich mache nicht nur so einen 10-Jahres-Plan. Ich glaube, jeder von uns ist sehr kalendergetrieben.
Ja.
Und ich mache mir so, ich nenne das immer Value-Ziele. Wie viel Zeit ich mit meiner Familie verbringe, wie viel Zeit ich mit meiner Frau verbringe, wie viel Zeit ich mit Freunden verbringe, wie viel Zeit ich lese, wie viel Zeit ich mich weiterbilde und so weiter. Und das versuche ich dann quartalsweise immer einzubauen und mache mir dann so Blöcke, wo ich dann diese Zeit so einteile. Das ist auf jeden Fall recht hilfreich, auch um halt so ein bisschen so dieses Klattergefühl im Kopf loszuwerden. Oh, ich muss ja mit dem nochmal sprechen, oh, ich muss ja das noch machen. Dass man da so ein bisschen entspannter ist und sich tatsächlich ja auf den Tag auch konzentrieren kann.
Ich glaube, so eine gute Planung bringt einen, gibt einem so ein Sicherheitsgefühl in der Selbstständigkeit. Ne?
Das ist
für mich zumindest immer so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gut geplant, ich habe kalkuliert, ich habe so wirklich so dieses richtig deutsche Excel-Liste und zack, zack, alles ausgerechnet und so, dann muss ich mich nicht die ganze Zeit im Hinterkopf mit so einer Ungewissheit plagen, richtig, ob ich an alles gedacht habe oder so.
Ja, das ist total richtig. Also je besser der Plan ist, desto weniger musst du denken. Ja.
Und das gibt dann auch so ein bisschen die Freiheit, das Freiheitsgefühl oder verstärkt das nochmal. Und dieses Selbst- und Ständig-Klischee schwächt halt ab, weil man eben nicht mehr so Variablen ausgesetzt ist, sage ich mal, sondern vieles einfach schon vorbereitet hat.
Genau,
ja. Ja, cool. Das finde ich einen guten Tipp, dass so auch Planung und auch langfristigere Planung mal mehr anzugehen, sehr wichtig. Links zu dir, Stefan. Also erstmal vielen Dank, dass du hier warst, deine Story erzählt hast. Auch sehr offen, ne? Das finde ich auch mal cool, wenn Leute nicht nur über die so, ne, die guten Seiten, du kannst ja so einen Lebenslauf auch selektiv erzählen.
Ja.
Und dann immer nur so, ja, und dann bin ich befördert worden und dann ging es aufwärts. Aber du hast das ja auch sehr ehrlich und erzählt und das finde ich immer cool, wenn Leute da, das sind eigentlich die Stories, die dann auch wirklich inspirieren, weil ich glaube, die wenigsten werden einen Lebenslauf haben oder auch sich gerade vielleicht in Situationen befinden, wo sie sagen, oh, ist alles geil, ich habe hier gerade irgendwie meine Profite aus Dogecoin gezogen und lass mir jetzt gut gehen in Italien oder so. Sondern die haben vielleicht gerade eine ähnliche Situation, dass sie sagen, ich habe jetzt hier gerade irgendwie, weiß ich nicht, die Subway-Filiale geschlossen und habe jetzt erstmal Schulden oder so. Das ist ja total häufig. Also wenn du dir mit Selbstständigen sprichst, ich kann dir auf so spontan mehr Leute nennen, wo es jetzt gerade nicht so geil läuft, als Leute, die jetzt sagen, ich bin hier im Wohlstand angekommen oder so. Ne?
Ja, glaubt an euch, Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Plant die 10 Jahre und dann wird das schon, wird alles gut werden.
Ja. Ja. Alle Links zu dir, Stefan, sind in den Shownotes. Wenn ihr euch sowohl mit Stefan vernetzen wollt, wenn ihr einen Beitrag für den Lance Newsletter habt oder den einfach lesen wollt, auch der Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr euch darüber hinaus mit anderen Freelancern austauschen wollt, kommt sehr gerne in unsere Facebook-Community. Die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Oder auf unseren Slack-Workspace. Auch der Link ist in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!